Einen wunderschönen guten Tag. Servus, ist der Sunny. Herzlich willkommen heute am 21. Oktober 2023 zur 844. Folge. Verbinde die Punkte. Ja, verzeiht, ich konnte nicht anders. Das, was da die letzten zwei Tage wieder durch den Äther geflossen ist, war einfach cinematografisch zu großartig, wenn ich das so nennen darf, um da noch ein bisschen drauf zu warten. Der ein oder andere hat es mitbekommen. Release the Kraken, lasst den Kraken frei. Großes Thema, das uns da ja aus vielen Richtungen entgegengekommen ist die letzten Tage. Und ja, mein heutiger Titel, Kampf der Titanen. Wenn man sich ja ein bisschen unter die Oberfläche begibt, was ich ja nicht mache, dann könnte man feststellen, dass dieser Kampf der Titanen tatsächlich eventuell genau das ist, was wir momentan auf der Weltbühne betrachten können. Wie gesagt, da muss man sich durchaus etwas tiefer in die ein oder andere Materie mit einarbeiten. Geht dann ja in Bereiche, die vielleicht für die Öffentlichkeit nicht mehr allzu leicht zu verstehen sind. Aber wie gesagt, wir versuchen das Ganze hier verständlich zu verpacken. Und ja, ihr seht schon hier im Hintergrund, der Kraken präsentiert. Nein, nicht von Sidney Powell in diesem Fall, sondern ja, von Greta Thunberg, die in den letzten Stunden ja mehr und mehr dadurch aufgefallen ist, das offizielle Narrativ nicht mehr zu unterstützen. How dare you, Greta? Wir haben schon gesehen, dass da auf einmal Windparks bestreikt werden, was ja momentan noch geht, weil man dem nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenkt. Aber das, was sich da gestern geleistet hat, das ist natürlich ja absolut skandalös. Anders ist es nicht zu bewerten. Und es zeigt sich auch hier mal wieder wunderbar, wie in vielen, vielen anderen Beispielen auch, dass die Narrative in diesen Tagen ja aufeinander clashen, um hier beim Originaltitel zu bleiben, Clash of the Titans. Und ja, in dem Film Kampf der Titanen von 1981 kam es auch zum großen Kampf der Held. Ich denke, es war Perseus, musste gegen den Kraken antreten, der ja kurz zuvor von Zeus, nagel mich nicht drauf fest, eben freigelassen wurde. Und ja, wir sehen mal wieder, wie Hollywood hier das ein oder andere, was wir uns in diesen Tagen zu Gemüte führen dürfen, schon von langer, langer Zeit angekündigt hat. Natürlich alles Zufälle, ja. Niemand konnte natürlich wissen, dass es in diesen Tagen zum großen Thema werden würde. Wie immer macht sich die eigenen Gedanken, wie gesagt, ich kratze hier weiterhin nur an der Oberfläche. Und ja, wir schauen es uns einfach an. Sollte eigentlich eine recht kurze Sendung werden. Ich bin da noch, ja, ihr werdet es sehen, mal wieder ein bisschen in die Vergangenheit abgekippt. Hab da die eine oder andere Stunde gestern noch verbracht. Aber ja, ihr werdet sehen, was dabei rausgekommen ist. In diesem, ja, nicht in diesem Fall, sondern auf alle Fälle wünsche ich euch heute viel Spaß. Ihr merkt, mein Hals ist noch ein bisschen beleidigt, aber ja, im Allgemeinen wieder auf dem Weg der Besserung. Und ja, ich hoffe doch, dass das Ganze nicht nur für euch, sondern auch für mich einigermaßen erträglich wird heute. Ja, wir bleiben zu Beginn ganz kurz bei der Krake. Ja, es ist, lasst die Krake frei und bedeutet nicht, was ihr denkt, liebe Trump-Fans. Und hier wird es beschrieben. Die Krake ist natürlich ein Seeungeheuer. Und ja, im Film von 1981, The Clash of the Titans, der Kampf der Titanen, gab auch ein Remake, glaube ich, irgendwann mal, ja, in den letzten Jahren, 2010, glaube ich. Und hier heißt es, der griechische Held Perseus, habe ich richtig erraten oder mich erinnert, muss den Kraken besiegen, um seine geliebte Prinzessin Andromeda zu befreien. Halten wir uns nicht allzu lange daran auf. Wie soll ich das andeuten? Sehe sehr wohl, dass der ein oder andere Spieler, der uns da auf der Bühne präsentiert wird, wie eine Greta Thunberg, aber auch ein Elon Musk und ja auch zwei, drei andere noch, da durchaus gewisse Ambitionen haben. Ja, ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Gewisse, ja, nicht unbedingt biblische, aber ja, gewisse Sagen hier heute in die ja, Neuzeit zu bringen. Wie gesagt, wenn man sich da nicht tiefer belesen hat, dann ist es sehr, sehr schwierig und ich kann das eigentlich so nicht weitergeben, was ich da ja, vom ein oder anderen Spätzlein gehört habe. Wie gesagt, wir beschäftigen uns hier natürlich nur mit dem, was auf der Bühne sichtbar ist. Alles, was hinter, über und ja auch unter der Bühne passiert, das überlasse ich eurer Fantasie. Ich denke, da gibt es den einen oder anderen, der sich da durchaus weiter ja, hineinwagt in die Spekulationen. Aber ich habe da ja, die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten Spekulationen, die wir da die letzten Jahre gehört haben, ja, teilweise schon nach wenigen Wochen, nach wenigen Tagen ins Gegenteil verkehrt wurden. Und daher ja, bleibe ich bei meinem alten Wahlspruch. Wir werden sehen, was uns denn noch so alles präsentiert wird. Nun gut, ja, um nicht allzu lange hier in den Tiefen der cineastischen Geschichte hängen zu bleiben, blicken wir in die Gegenwart, bleiben allerdings natürlich ein bisschen thematisch. Der Kampf der Titanen, der sich eventuell in diesen Tagen auch durch gewisse Veränderungen auf der Erdoberfläche zeigt. Und ja, wir haben einiges, was da in Bewegung ist. Schwarmbeben in Italien beschäftigt uns auch schon jetzt einige Tage. Supervulkan donnert und schüttelt ganze Region 13 Mal durch, heißt es hier beim Münchner Merkur. Und ja, ganz Europa ist da momentan bewegt. Europa ja auch, ja, ursprünglich eine griechische Sagenfigur gewesen. Wir blicken nach Frankreich, wo Brücken eingestürzt sind, Hurrikanböen und Sturmflut. Und ja, erste Evakuierungen, die wir ja gesehen haben. Und ja, noch ein bisschen nördlicher, Sturmflut an der Ostsee, Strom am Flensburger Hafen abgeschaltet. Ja, Schaulustige behindern die Einsatzkräfte. Erinnert fast ein bisschen an die Geschichte, die wir da ja, auf der Weltenbühne betrachten dürfen, aber das nur am Rande. Ja, einiges unterwegs. Welcher Sturm, Herr Präsident? Und ja, während die Ostsee überflutet ist, oder die Ostsee ist nicht überflutet natürlich, sondern an der Ostsee finden große oder fanden gestern große Sturmfluten statt, ist die Nordsee irgendwie ja, ausgelassen worden. Da hat wohl einer den Stöpsel gezogen. Die Nordsee liegt plötzlich trocken. Ja, ihr merkt schon, da ist durchaus einiges an Bewegung. Und auch ja, die Mutter Erde muss sich natürlich in diesem Wandel, in diesen ja, Zeiten des Wandels gewissen Dingen unterwerfen, beziehungsweise das ein oder andere natürlich auch ja, etwas unnatürlich ausgelöst, so ja, die ein oder andere Vermutung. Nun gut, der Sturm, ja, gestern auch Thema bei Greta Thunberg, wir kommen gleich drauf zuvor, blick mal ein bisschen auf das Thema dieses ja, guten alten Klimawandels. Ja, es wird immer offensichtlicher, was da passiert. Klimawarnerin will Pinguine in der Arktis retten. Aber wie ja eigentlich jedes Kind schon weiß, sind die Pinguine eben nicht in der Arktis zu Hause, sondern in der Antarktis. Ja, der Grund, wieso Eisbären niemals Pinguine fressen, außer im Zoo. Kleiner Spaß. Ja, das zeugt natürlich durchaus auch vom ja, Hintergrund, den hier gewisse Menschen an den Tag legen. Hauptsache, die Ideologie passt. Und ja, wir retten ab jetzt die Pinguine in der Arktis. Wunderbare Sache. Ja, im September war, der September war zu warm. Die Folgen davon sind schockierend. Der Klimawandel führt zum Pinguinsterben in der Arktis. Ja, wunderbare Sache. Bleiben beim Klima. So, das Brandenburger Tor hat uns die letzten Wochen auch immer wieder beschäftigt. Ist ja jetzt orange. Eine kleine Bitcoin-Werbung. Und hier heißt es Ankündigung, letzte Generation will Brandenburger Tor immer wieder orange färben. Vor einem Monat beschmierten Klimaaktivisten das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. Die Spuren sind noch immer zu erkennen. Jetzt machen sie eine neue Ankündigung. Und das Brandenburger Tor werden wir später blicken. Ja, schön ist es geworden. Und ja, hier hat man sich tatsächlich verewigen dürfen. Ja, natürlich kein Grund hier irgendwie ja, diese ganze Bewegung zu verurteilen. Sie wollen doch nur spielen. Ja, und da bleiben wir doch bei den Jungen, die unzufrieden sind mit ihrer Partei. Hier geht es um den Bundeskongress der Grünen Jugend. Da wird sich seit gestern getroffen. Die Nachwuchsorganisation ist unzufrieden damit, welches Bild die Grünen in der Ampelkoalition abgeben. Ja, der Vorwurf lautet zu viele Kompromisse. Wir werden am Ende der Sendung nur darauf eingehen, eventuell wird sich das bald erledigt haben mit den Grünen in unserer geliebten Regierung. Ja, die werden wir natürlich alle vermissen. Aber ja, da lassen wir uns überraschen, was da die nächsten Tage bringen werden. So, jetzt zum großen Aufreger gestern. Kritik an Thunberg. Greta teilt israelfeindlichen Aufruf. Also müssen wir grundsätzlich verstehen, alles was palästinafreundlich ist, muss natürlich automatisch israelfeindlich sein, dass es da eventuell eine friedliche Koexistenz geben könnte, wird ja nicht nur im Mainstream, sondern auch in der Politik kategorisch ausgeschlossen. Und das große, große Problem, was man da hat, ich habe das in den letzten Sendungen immer wieder gesagt, ist, dass man sich auf einmal nicht mehr allzu einig ist, wer es da der Böse ist. Während ja viele, viele ganz klar natürlich hinter der Seite Israel stehen, melden sich mehr und mehr, die da auf einmal ja die Menschen im Gazastreifen unterstützen. Wie gesagt, ich bleibe da relativ neutral. Ja, habe natürlich da meine Meinung dazu, aber die soll sich jeder selber bilden. Und da kam nun gestern Greta aufs Tablett sozusagen. Vorwurf des Antisemitismus. Greta Thunberg ist gegen einen Genozid in Gaza. Ja, wenn man sowas äußert, ist man natürlich gleich antisemitisch. Finde den Fehler. Und hier heißt es dann, Greta Thunberg unterstützt die Hamas und wirbt mit Nazi-Symbol. Ja, und dieses Nazi-Symbol soll diese Krake sein. Da gab es gewisse Darstellungen, haben was mit einer Krake und ja der Erdkugel zu tun. Kann sich jeder selber ausrechnen, wenn es hier um den Bezug zu gewissen Volksgruppen geht. Klimaschulschwänzerin Greta Thunberg stellt sich klar hinter die Anschläge der Hamas. Mehrfach haben Thunberg und Fridays for Future durch eindeutig antisemitische und Pro-Palästina-Sympathiebekundungen von sich reden gemacht. Die Verwendung narzisstischer Symbole ist eine weitere Steigerung. Ich weiß nicht, zeigt das hierher? Nein, er zeigt nicht. Ja, die böse, böse Krake. Angeblich ein Kuscheltier, das hier Greta bei ihrem Autismus helfen soll. Und ja, jetzt wird es interessant, denn ja, Greta trommelt nun für eine Solidaritätsdemo mit Palästinensern. Klima-Greta teilt Israel-Hass-Aufruf. Ja, ihr merkt schon, da wird weiterhin ein Aufeinanderprallen gewisser Ideologien vorbereitet. Dürfte recht interessant sein, da sich das Ganze oder interessant werden. Natürlich nicht nur im Nahen Osten abspielt, sondern auch mehr und mehr in den westlichen Gefilden finden lässt. Und ja, dass es da gewisse Probleme gibt, ideologischer Natur. Das Narrativ wird nicht mehr von jedem geschluckt. Das sehen wir zum Beispiel hier in Harvard, US-Elite-Uni, wo Studenten nun ihren Job verloren haben, nachdem sich eine Gruppe hier nicht unbedingt nach dem Narrativ zu dem Israel-Gaza-Konflikt geäußert haben. Also ihr merkt, auch hier ist es so, wer sich nicht für uns äußert, ist gegen uns. Nur, dass es heutzutage eben nicht mehr eine klar definierte Menge von Schwurblern sind, sondern diejenigen, die da vor kurzem erst noch das offizielle Narrativ selbst mit hochgehalten haben, spielen auf einmal nicht mehr mit. Und das macht es doch in meinen Augen durchaus interessant. Und da haben wir viele, viele Meldungen, die da in eine gewisse Richtung gehen. Benzema, französischer Fußballer, bereitet offenbar eine Klage gegen Frankreichs Innenminister vor, wegen Rufmord. Auch das natürlich mit dem Gaza-Konflikt in Verbindung zu bringen. Auch diese Meldung hochinteressant. Ein Anführer von Black Lives Matter steht nun auf einmal hinter den Gefangenen, die wegen dem 6. Januar und dem Sturm aufs Kapitol nun in Haft sitzen. Und er unterstützt auf einmal Trump. Das passt natürlich ebenfalls überhaupt nicht ins Bild. Und ihr merkt schon, wie es in diesen Tagen nicht mehr möglich ist, sich hier eben für das Calm Thing, für die aktuelle Sache, die es zu unterstützen gilt, moralisch sicher zu engagieren, sondern ja, die Fettnäpfchen wurden neu verteilt und ja, man darf sich nun aussuchen, auf welcher Seite man steht. Und ich finde es absolut belustigend, wie gesagt, da ja, man merkt, dass hier das Theaterstück dabei ist, in sich zusammenzufallen. Und das ist durchaus etwas Positives, wie ich persönlich finde. So, dann noch eine Aussage dazu von Tucker Carlson. Die ganze George Floyd Story war eine Lüge. Ja, und das ist ja etwas, was man auf viele, viele andere Bereiche auch anwenden kann. Sagt mir eine Sache, bei der wir im großen Stile nicht belogen worden sind. Wie gesagt, es wird immer wieder von Fake News gesprochen, aber ja, man kann sich auch mal die Fake-Geschichte anschauen, die Fake-Wissenschaft anschauen und so weiter und so fort. Ich denke, da gibt es einiges zu finden für all diejenigen, die erstmal erkannt haben, ja, dass die Lügen wirklich überall zu finden sind. Ja. Nun gut, und dann haben wir noch eine gute Autorin hier, J.K. Rowling. Sagt, dass sie fröhlich ins Gefängnis gehen würde, um sich gegen die Gender-Pronomen zu wehren, die mehr und mehr Usus werden sollen nach deinem Narrativ, bei dem sich alle einig waren, was jetzt aber auch natürlich nicht mehr allzu klar ist, da ja, da auch der ein oder andere Palästina-Unterstützer da wohl gewisse Probleme finden wird, wenn er jetzt, wie soll ich sagen, wenn sich die Hims und Schieß dann auf einmal mit der Hamas solidarisieren, dann ist es ungefähr so, wie wenn hier die Schafe für die Freiheit der Wölfe sich einsetzen, wobei ich natürlich auch hier finde, dass der Wolf durchaus auch seine Berechtigung hat. Nicht übertragen jetzt natürlich auf die Weltenbühne, keine Angst, sondern wir haben ein Bild in die freie Natur. Ich habe da vor einigen Wochen mal so ein Video geteilt, das ich da auch ganz, ganz toll fand, die Beziehung, aber soll jetzt nicht unser Thema sein. So, zurück zu Greta. Greta wusste es, heißt es hier in einem Post von Jan Miles Jeong. Ein Artikel von der Daily Mail, hier heißt es, Greta Thunberg löscht ihren Ich stehe mit Gaza-Post, nachdem hier Kritik laut geworden ist, dass man hier einen Oktopus-Plüschtier in das Foto mit eingebracht hat, der als ein antisemitisches Symbol angesehen werden kann. Und sie sagte eben, dieses Spielzeug hilft ihr dabei, ihren Autismus in den Griff zu bekommen. Und hier, ja, haben wir es nochmal in groß. Stand with Gaza und der Kraken. Wie gesagt, ich denke, der ein oder andere hat es gesehen. Ich zeige das jetzt nicht hier, weil ich natürlich solche antisemitischen Symbole nicht weitergebe, ganz klar. Aber ich denke, auch hier kann sich jeder ausrechnen, was denn an einem Kraken, wenn man ihn ja mit den Semiten, was auch immer das sein soll, in Verbindung bringt, groß Beleidigendes mit sich führt. Ich lasse das mal so stehen und finde es, wie gesagt, durchaus sehr bemerkenswert, dass sich da Greta, die ja wirklich der Liebling der Medien war lange, lange Zeit, nun derart positioniert, dass sie das einfach nicht mehr sein kann und eventuell da ihre große, große Anhängerschaft hinter sich vereint. So, dann kommen wir zu der nächsten Dame, die da die Krake immer wieder ins Spiel gebracht hat, nämlich Sidney Powell. Hier heißt es ebenfalls, ja, lasst den Kraken frei. Sidney Powell hat sich gerade in dem Gerichtsprozess, in dem es um Wahlbetrug geht, in Georgia selbst schuldig bekannt und ja, wird aussagen. Das ist eine Sache, die da gestern in den Vereinigten Staaten für Aufregung gesorgt hat, da sie nicht die einzige war, auch ein weiterer ehemaliger Trump-Anwalt hat sich schuldig bekannt, für viele überraschend, aber ich gehe davon aus, dass die gute Sydney hier ganz genau weiß, was sie tut und ja, wir hier ein weiteres, eine weitere Szenerie in unserem Theaterstück betrachten dürfen. Hier nochmal ein alter Artikel aus dem Jahr 2020. Ja, der Kraken. Was ist er und wieso hat ihn Trumps ehemalige Anwältin freigelassen. Das eine Sache, die eventuell jetzt wieder ganz, ganz heiß werden könnte, da in den Vereinigten Staaten ja innenpolitisch so ziemlich Land unter ist und ja weltweit gesehen eigentlich die ganze Welt oder ja die ganze Welt eigentlich darauf wartet, dass Trump zurückkommt und ja die Dinge innerhalb 24 Stunden löst. Nicht nur den Ukraine-Konflikt, von dem er ja gar nichts mehr hört. Ich habe, glaube ich, heute keine einzige Meldung über die Ukraine dabei, sondern auch den letzten frisch aufgekochten Nahostkonflikt. Trump hat ja ebenfalls angekündigt, einfach mal ja, in die Region reisen zu wollen. Wir werden sehen. So, bei der Süddeutschen heißt es hier, Trump-Mitangeklagte kooperiert mit der Staatsanwaltschaft. Ja, es gab schon Linwood, der hier sich zumindest an der Oberfläche gegen Trump nun gestellt hat. Ich sehe hier weiterhin dieses gute alte 5D-Schach und ja, die Kunst des Krieges, die man eventuell auch mit benennen kann. Ja, es ist Sinne-Paul, macht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft in Georgia und ja, bekennt sich schuldig in der Wahlmanipulationsangelegenheit in Georgia. Ja, äußerst spannend. Wie gesagt, ein weiterer Trump-Anwalt bekennt sich ebenfalls schuldig. Urteil wegen Wahlmanipulation. Kenneth Cheeseborough war Architekt eines Plans, um die Ernennung von Joe Biden zum US-Präsidenten zu torpedieren. Beim Prozess im US-Bundesstaat Georgia gesteht der frühere Anwalt von Donald Trump eine Verschwörung. Cheeseborough stimmt außerdem zu, gegen alle anderen Angeklagten auszusagen. Ich denke, das dürfte äußerst, äußerst interessant werden. Und ja, mal schauen, ob wir tatsächlich das präsentiert werden, was hier ja, zumindest im Mainstream erwartet. Man freut sich, dass da ja, das Kartenhaus von Trump zusammenfällt. Aber ja, nun ist dieses Thema der Wahlmanipulation wieder im Mainstream, auch im deutschen Mainstream. Und ja, wir werden sehen, ob sich das Ganze nicht zu einem Bumerang ausweiten wird. So, und ja, dann nochmal diese Betrachtung hier von der Weiß, als es noch gab. Trumps Anwältin Sidney Powell ist eine Hardcore-QAnon-Anhängerin. QAnon, ja, das ist ein Kunstwort, das da geschaffen wurde, um Q und die Anons zu verbinden. Und ja, nur nochmal zur Erinnerung. Und zu Q bzw. QAnon gab es dann auch einen weiteren prominenten Beitrag. Und ja, für mich das alles keine Zufälle, wenn das so zeitlich nahe beieinander liegt. Ja, General Flynn hat ein Statement veröffentlicht. Er sagt, er glaubt, dass Q eine Major, also eine große PSYOP ist. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Die größte PSYOP aller Zeiten eventuell. Auch das Militär spielt da eine gewisse Rolle. Und General Flynn, ja, durchaus ein militärischer Experte. Und ja, auch da wurde natürlich in den sozialen Medien viel, viel diskutiert. How dare you? Wie kann er nur sowas sagen, dass hier Q eine PSYOP ist? Ja, auch das für mich. Wie gesagt, eine Entwicklung, die in diesen Tagen keinesfalls zufällig ist. Um General Flynn gibt es da ja durchaus einige Meldungen in der letzten Zeit. Der disruptive Mike Flynn hat sich selbst eben von Lynn Wood distanziert, um das ganz frei zu übersetzen. Und hier heißt es, Mike Flynn hat letzte Woche eine beim Make America Great Again Doomsday-Treffen, hier eine Prophezeiung, abgegeben. Alles, was ihr glaubt, ist richtig. Also das kann man durchaus in eine andere Richtung bewerten, als die Aussage gestern, dass Q eben eine PSYOP ist. Und enttäuscht ist, dass ja, die Menschen dabei auf der Couch gehalten werden. Altes Thema, ihr kennt es. Ja, einiges los da gestern in der Welt der Verschwörungserzählungen. Hier nochmal bei einer Roadshow der Rechten wird klargemacht, dass Trump Gottes Abgesandter sozusagen ist. QAnon ist der König und alles, was ihr glaubt, ist richtig. Also, ich denke, da bewegen wir uns ganz, ganz langsam auf einen gewissen Höhepunkt zu. Und ja, Q, beziehungsweise QAnon, immer wieder auch im deutschen alternativen Mainstream, in der alternativen Szene, kritisch bewertet. Ja, da ist die Reihe lang bei denen, die das Ganze ja, für sich ausschlachten. Ich sage es mal so, positiv oder negativ. Und hier ist dann Täuschung und Numerologie. Der tiefe Staat weiterhält unter QAnon Bullshit. Hier bei Pravda TV. Ja, Dort muss man es ja mit Sicherheit wissen, wo die Wahrheit tatsächlich vergraben liegt. Ich empfehle immer, die Dinge mit einem offenen Geist zu betrachten, die Dinge nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern hier einfach das, was man sich in den Jahren an Wissen, an Informationen angeeignet hat, entsprechend zu verbinden und hier mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Und wenn ich mir überlege, wie wahrscheinlich es ist, dass bei all diesem Chaos, bei dieser Kasperle-Aufführung, die böse Seite dabei ist, zu gewinnen, dann sehe ich diese Wahrscheinlichkeit relativ gering an. Und ja, das ist meine Einschätzung. Ich gehe sehr wohl davon aus, dass es hier im Hintergrund gewisse Kräfte gibt, die es durchaus positiv mit der Menschheit meinen, aber das wird alles am Ende des Tages wohl auf dem Präsentierteller gezeigt werden. Da bleiben wir einfach geduldig, auch wenn es schwer ist. Und ja, harren der Dinge. Ich denke, so kann man da einigermaßen entspannt verweilen. So, und dann nochmal zurück zu Sidney Powell, die ja immer wieder mit diesem großartigen, Leopardenmuster auftritt. Und hier hat sie angedeutet, den Quaken, also die Krake, freizulassen, um Donald Trump zu helfen. Ja, nun sagt sie, dass sie gegen ihn aussagen wird. Ja, verbinde die Punkte. Ich denke, das kann man hier mit gutem Gewissen sagen. Spannend. So, dann blicken wir kurz auf Trump, der immer wieder seine Problemchen mit den Gerichten hat in diesen Tagen. Nun hat ein weiterer Richter gedroht, dass Trump ins Gefängnis geschmissen wird, nachdem man sich hier bei einem demokratischen Think Tank beschwert hat, dass Trump hier die aufgelegte Schweigepflicht verletzt hat. Man versucht weiterhin mit allen Mitteln Trump daran zu hindern, hier irgendwie zurück an die Macht zu kommen. Eventuell wird es dann doch was mit dem Speaker of the House. Es gibt natürlich Gerüchte über die Corporation, die Republik und so weiter. Und wenn das alles nichts werden sollte, steht er dann in ungefähr einem Jahr die US-Wahl dann statt, die durchaus auch sehr, sehr interessant werden dürfte, wenn sie denn stattfindet. Und wo ich gerade bei diesem Versprecher bin, ich habe in der letzten Sendung dieses Alexa-Video gezeigt, in dem vorausgesagt wird, dass am 23. November der Dritte Weltkrieg ausbricht, habe ich dann in einem Monat vertan und habe diesen 23. November jetzt für übermorgen angekündigt für den 23. Oktober. Stimmt natürlich nicht. Ist mir dann im Nachhinein natürlich auch sehr, sehr schnell aufgefallen. Und ja, hoffe, dass ich da niemanden aus der Ruhe gebracht habe. Wir haben noch einen Monat. Keine Angst. wie gesagt, bitte, bitte humorvoll bleiben. Ich denke, die meisten, die mir im Jahr 2023 noch zuhören, haben diesen Humor noch. Alle anderen, habe ich wahrscheinlich eh schon vergrault. So, dann blicken wir auf den Speaker of the House, eine Farce sondersgleichen. Ich habe das nicht so eng verfolgt wie letztes Jahr, da waren wir ja relativ nah dabei, auch mit dem Livestream und so weiter. Jetzt Ganze nur peripher betrachtet. Aber Jim Jordan hat es probiert und probiert und probiert und scheitert an den Rhinos. Das ist natürlich noch eine Sache, die man eventuell auch unter anderen Aspekten noch sehen muss. Denn ohne Speaker ist natürlich das Repräsentantenhaus handlungsunfähig, wenn man das so sagen kann. Was natürlich in der Situation jetzt gerade um den Nahen Osten, um die Ukraine, um die Gelder, die da weiter fließen müssen, durchaus ein Problem für gewisse Kreise werden könnte. Und ist das ein Theater im Theater, würde Gerhard Polt eventuell fragen. Jim Jordan wird nun Patrick McHenry unterstützen, dass dieser zeitweilige Sprecher des Hauses werden kann. Und tritt offenbar kein drittes Mal für das Sprecheramt an, also Jordan. Was dann aber doch passiert ist, also erst hieß es hier, er macht es nicht mehr, dann hieß es, er ist doch wieder dabei. Dann hat er auch diese dritte Wahl verloren, also hier heißt es, Jordan verliert die dritte Wahl im Rennen um den Speaker of the House. Und der weitere Weg ist unklar. Meines Erachtens wird nun das Ganze auf Montag verschoben und die Amerikaner nicht nur ohne einen Präsidenten, den man als solchen bezeichnen kann, sondern auch führerlos, wenn es um das Repräsentantenhaus geht. Und die Republikaner können sich nicht darauf einigen, sich hier auf Jordan zu besinnen, der von vielen natürlich als einer der Hardliner gesehen wird. Meines Erachtens ist derjenige, der wirklich das meiste Rückgrat zeigt, nicht Jordan, der ja da doch noch ein bisschen, milde agiert, sich dann auch zurückzieht, auch im letzten Jahr seine Nominierung sehr, sehr schnell zurückgezogen hat. Ich denke, derjenige, der es am allerernstesten meint und die meisten Cojones wohl in der Hose hat, ist Matt Gaetz, den hier alle inzwischen ziemlich hassen. Obwohl, hier haben wir die Republikaner wählen gegen Jordan, um hier Matt Gaetz eins auszuwischen. Da gibt es sehr, sehr viele Bilder auch zwischen Matt Gaetz und McCarthy. McCarthy soll hier Gaetz angeschrien haben, da dieser böse Gaetz einfach nicht mitspielen will. Gaetz ist auch dagegen, hier jetzt McHenry als Interimspeaker einzusetzen. Er sagt, die Verfassung sagt, wir müssen so lange wählen, bis wir einen Speaker haben. Und das ist eine Sache, bei denen viele, viele Republikaner, aber auch die Demokraten natürlich nicht mitspielen wollen. Und so können wir da einfach nur von einem Chaos sprechen, was da innenpolitisch in den USA momentan weiter seine Kreise zieht. Ja, hier heißt es Matt Gaetz und die Gaetz 8, also und 8 Mitschreiter, setzen ihre Karrieren aufs Spiel, um hier Jim Jordan als Speaker zu etablieren. Ja, wird spannend, wie gesagt. Wir werden sehen, wer am Ende des Tages die Nase vorn haben wird. So, und dann heißt es, in einem letzten Anzeichen des Chaos im Repräsentantenhaus möchte der Temporary Speaker, also Patrick McHenry, nun ebenfalls hier sein Amt niederlegen. Und dürfte wirklich spannend werden. Hier heißt es noch, die Rhinos gewinnen, also Republicans in name only. Die Republikaner im Repräsentantenhaus wählen in einer Geheimabstimmung Jim Jordan raus und das Ganze 112-86. Ja, das nächste Kandidatenforum wird nun am Montag abgehalten werden. Und dürfte spannend werden. Ein weiterer Kandidat, der da eventuell interessant werden dürfte, ist Byron Donalds, ebenfalls interessanter Mann. Haben wir im letzten Jahr auch schon gesehen. Er bewirbt sich nun ebenfalls als Speaker of the House und der nächste Bitcoiner, Pro-Bitcoin-Congressman Tom Emmer, wird sich ebenfalls zum Speaker of the House aufstellen lassen. Folgen wir gleich dem guten Mann. Nun gut, wird spannend nächste Woche. Ich denke, Tage, die wir da jetzt noch auf den großen Knall warten dürfen, bringen alle, wir werden alle ihre interessanten Geschichten mittragen. Hier eine kleine Umfrage. Wenn die Wahl morgen wäre oder heute wäre, für wen würden Sie wählen? Also Biden 42, Trump 52%. Wenn man es denn so in dieser Knappheit noch glauben möchte. Und Cher, Sonny und Cher muss natürlich heißen, sagt, dass sie die USA verlassen wird, wenn Donald Trump das Weiße Haus im Jahr 2024 wieder übernehmen würde. Sie hat das letzte Mal fast einen Alka, was auch immer das sein möchte, ein Magengeschwür bekommen. Ja, schön, wenn sich die Menschen hier weiterhin offenbaren dürfen. So, dann blicken wir ganz langsam auf den Nahostkonflikt. Marjorie Taylor Greene möchte Rashida Tlaib zensieren. Grund ist, dass sich Tlaib ebenfalls negativ gegenüber Israel geäußert hat, und hier die Fake News weitergegeben hat, dass hier Israel für den Angriff auf das Krankenhaus in Gaza verantwortlich ist. Auch hier sehen wir, wie klar hier die Spaltung weiter vorantreibt. Marjorie Taylor Greene ebenfalls nicht fähig, das Ganze etwas differenziert zu sehen, sondern auch hier ganz klar, Israel sind die Guten und die Palästinenser die Bösen. Und interessant, wie wenig Menschen hier tatsächlich die Fähigkeit haben, das Ganze mit einem gewissen Abstand zu betrachten und sich hier wirklich für die Menschlichkeit einzusetzen. Ja. Und damit verbunden sind natürlich auch gewisse Interessen, die da als auch rauskommen. Ich habe in der letzten Sendung bereits darüber berichtet, dass sich da ein Gasfeld vor dem Gazastreifen im Mittelmeer befinden soll. Welch Zufall. Hat natürlich nichts mit gewissen Unterstützungsmechanismen zu tun, die da aus den Vereinigten Staaten kommen. Und ja, hier heißt es sogar schon im NTV. Vor der Küste Gazas. Israel will mit Palästinensern Gasfeld erschließen. Könnte es sein, dass eventuell da der Wind herweht? Eine ältere Meldung hier aus dem Jahr 2022. Der ägyptische Ölminister sagt, dass nun eine Rahmenabmachung geschlossen wurde, um ja dieses Gasfeld im Meer vor dem Gazastreifen entsprechend ausbeuten zu können. Man wird da wohl nicht seitens Israel in Konkurrenz mit den Ägyptern liegen. Und nein, alles Verschwörungstheorie. Bei diesem Konflikt geht es nicht ums Gas. Bodenschätze waren da noch nie irgendwie eine Motivation, hier Kriege zu führen. Alles andere wäre natürlich eine Verschwörungstheorie mal wieder. So, damit bleiben wir bei gewissen Rohstoffen, die da interessant werden könnten in der Zukunft. Und was haben wir da? Deutschlands Schlüssel zur Wasserstoff-Ära. Ja, eine Europa-Pipeline. Die Versorgung Süddeutschlands mit klimaneutralem Erdgasersatz galt fernab der Häfen als besonders schwierig. Jetzt rückt die Lösung näher. 5 europäische Pipeline-Betreiber haben sich auf den Bau einer gewaltigen Wasserstoffleitung geeinigt. Sogar die DesertTech-Idee wird wiederbelebt. Ja, der Wasserstoff eventuell als eine Technologie, die in Zukunft einige Probleme lösen könnte. Und ja, was ist mit diesem Land los? Deutschland blickt positiv in die Zukunft, nicht nur neue Energieideen, sondern nun bekommt Deutschland auch einen Weltraumhafen. Nein, nicht die Bavaria One, nicht in Bayern. In der Nordsee soll das Ganze stattfinden. Von einem Schiff in der Nordsee soll im April 2024 erstmals eine kleine Trägerrakete abheben. Experten sind sich einig, dass Deutschland einen souveränen Zugang ins Weltall braucht. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich sag nix. So, und auch anderswo geht's voran. Hier heißt es schnellerer Ausbau von Brücken, Schienen und Straßen. Ja, eine Planungsbeschleunigung. Schneller heißt in diesen Tagen wohl überhaupt. Also viel langsamer geht's ja nicht, wenn es um den Ausbau der Infrastruktur geht. Und ja, da vermutet der ein oder andere tatsächlich ein kleines Wirtschaftswunder. Und ganz interessant, und damit blicken wir ein bisschen in die Vergangenheit, diese Meldung hier, Gründerzeit. Darum lohnt der Blick auf das wilhelminische Wirtschaftswunder. Ja, da müsste man es ein bisschen ausholen. Und viele sind davon überzeugt, dass die Kaiserzeit die wohl großartigste Zeit in der Geschichte Deutschlands war. Man hier sozusagen das gesamte deutsche Stadtbild innerhalb von 40, 50 Jahren errichtet hat. Alles mit Pferdekarren und ohne Elektrizität groß, ohne Maschinen. Alles per guter deutscher Handarbeit. Und ja, der Zufall, dass die Architektur, die wir hier in Deutschland sehen oder auch in Österreich, in ganz Europa sehen, zu vergleichen ist mit dem, was wir in amerikanischen Großstädten feststellen können, was wir teilweise auch in Australien, Neuseeland, China, Afrika, Argentinien sehen. Da gibt es gewisse architektonische Ähnlichkeiten. Das ist alles natürlich großer, großer Zufall. Und klar, ist das Deutsche Reich eventuell in den letzten Jahren, also diese Zeit zwischen 1871 und 1914, ein bisschen, oder 1918, je nachdem, wie man es sehen will, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass allein die Gegenwart eines Kaisers dazu geführt hat, dass man hier tatsächlich solch großartige architektonische Gebäude flächendeckend in Deutschland aufbauen konnte. Ich denke, da besteht ein größeres Fragezeichen, auf das ich immer wieder eingegangen bin. Und ein Punkt, den vor allem auch Bitcoiner gern hier teilen, ist natürlich, dass es damals eine Zeit des harten Geldes gegeben hat und nicht nur viele große architektonische Glanzleistungen vonstatten gegangen sind, sondern auch viele Erfindungen eben in dieser Zeit im 19. Jahrhundert ausgegeben wurden. Ich sage es absichtlich so. Wie gesagt, ich sehe da ein großes, großes, großes Fragezeichen. Ja, wie gesagt, viele möchten sich mit diesem Thema nicht beschäftigen und sind weiterhin ja, ganz stur davon überzeugt, dass hier alles besser werden würde, wenn wir endlich wieder ein Kaiserreich bekommen. Wie gesagt, ich sehe das Ganze ein bisschen differenziert. Ja, die haben wir schon, den Deutschen Reichstag. Und ja, den schauen wir uns auch einfach mal an. Auf Wikipedia haben wir erste Bilder. Ja, sehen hier. Und das ist eine Sache, auf die ich da mehr und mehr achte. Keine alten Bäume, sondern sehen stets junge Bäume oder Sträucher bei allen oder fast allen Darstellungen aus dieser Zeit. Wir sehen Pferdekarren, wir sehen Menschen, die meines Erachtens nicht so aussehen, als wenn sie irgendwas mit diesem Gebäude zu tun hätten. Und ja, alles natürlich Verschwörungstheorien. Wie gesagt, wenn es sich da um ein Gebäude handeln würde, der Reichstag ist ja in einer Zeit von 8 Jahren, glaube ich, errichtet worden. Was noch einigermaßen nachvollziehbar wäre, aber viele, viele andere großartige Gebäude wurden eben nur innerhalb eines Jahres erschaffen. Und da fehlt mir dann doch ein bisschen die Fantasie. Im Hintergrund sehen wir schon das Brandenburger Tor, das ja nochmal 100 Jahre älter ist. Hier sind wir bei der Grundsteinlegung und schauen uns diese Menschen an, die ja nun gewillt sind, einen Reichstag zu errichten. Wie gesagt, hier Fotos tatsächlich mal von der Errichtung des Reichstags. Auch das kann man ja unterschiedlich sehen, sage ich mal. Alles ganz normal. Und ja, so sah er dann aus. Wie gesagt, auch hier stets nur junge Bäume. Und wenn wir uns hier diesen Mann anschauen, überhaupt die Menschen hier in dieser Zeit. Ich glaube es nicht. Ich sage es euch, wie es ist. Ich glaube diese ganze Geschichte nicht. Wir haben hier das Brandenburger Tor. Wie gesagt, auch hier Menschen, die staunend davor stehen. Und so könnten wir weitermachen. Ich habe da gestern 2-3 Stunden, glaube ich, verbracht, auch auf Pinterest und so weiter. Und egal, wohin man blickt, alles, was in dieser Zeit als architektonische Glanzleistungen präsentiert werden, macht euch eure eigenen Gedanken. Ich werde eventuell bald mal wieder ein Special dazu machen. Momentan. Aber glaube ich, in der Gegenwart genug zu tun. Nichtsdestotrotz habe ich noch 2-3 Dinge hier dabei. Wir haben zum Beispiel 20 einmalige Fotos der Frauenkirche in Dresden. Auch hier haben wir dieses großartige Gebäude im Hintergrund, das nicht neu ausschaut auf diesem Bild. Und ja, wir sehen hier im Vordergrund die Menschen, die hier mit Schubkarren und Pferdewagen ihr Leben fristen. Ja, wer hier auch meines Erachtens ein sehr, sehr sinnbildliches Foto. Wir haben hier die pure Armut und das nicht auf einem hohen technischen Niveau, wenn wir uns die Karren anschauen hier und im Hintergrund. Ja, eine etwas abgeschnitten wirkende, wenn man sich hier die Proportionen anschaut, passt der untere Stock einfach nicht dazu, wenn man mich fragt, aber egal. Ja, wie gesagt, ich kann diese ganze Darstellung nicht mehr glauben. Und was wir immer wieder sehen, ist natürlich auch die Zerstörung dieser alten Konstruktionen, in diesem Fall natürlich im Zweiten Weltkrieg, durch die Engländer. Wie es immer so schön heißt. So, auch hier Konstruktionsfoto, wir bleiben in Dresden. Hier sehen wir diese riesigen Steinquader, die relativ wild rumliegen, die hier mit Meißeln bearbeitet werden. Und dann hier irgendwie auf diese Brücke errichtet werden. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, wenn es sich um ein Gebäude handeln würde, wenn es sich um 2, 3, 4 Gebäude handeln würde, alles zu glauben. Aber wir müssen uns ja vorstellen, dass hier in einer Zeit von rund 40, 50, 60 Jahren ganze Städte in diesem Stil errichtet worden sind. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, auszurechnen, wie viel Steinmaterial man denn überhaupt bräuchte und wo das alles hergekommen ist. Also ich denke, da gibt es einiges, was es noch zu erforschen gäbe. Ja, hier sind wir erneut, glaube ich. Ich lasse mich jetzt nicht lügen. In Dresden, glaube ich. Auch hier sehen wir, das ist schon in dem 20. Jahrhundert, wie die Menschen immer noch auf einem recht niedrigen technischen Niveau sind, meines Erachtens. Ja, und trotzdem schon in dieser oder inmitten dieser alten Architektur leben. Und dieses Foto fand ich ganz interessant. Hier geht es um den Luna Park in Leipzig. Arbeiter an der Gebirgs-Szeneriebahn. Und diese Arbeiter, meines Erachtens, ja, alles wackere Männer, haben hauptsächlich Schaufeln als Werkzeuge dabei. Und da stelle ich mir zum Beispiel jetzt ganz kurz mal die Frage, ob eben das Ausgraben, das Entfernen von Schutt und Asche oder was auch immer, der Hauptbestandteil der Arbeit in dieser Zeit gewesen ist. Aber das ist natürlich eine Verschwörungstheorie auch. So, und dann blickt man noch auf die Burg Hohenzollern, die ist man dann noch in die Quere gekommen. Auch das großartige Architektur. Wenn man sich den Grundriss anschaut, erinnert es sehr stark an diese berühmten Sternenstädte. Ja, wie gesagt, wenn das Ganze ja, ein einmaliges Gebäude wäre, alles gut. Aber wenn man dann zum Beispiel noch die ja, Burg oder Schlosser in Neuschwanstein mit dazu nimmt und viele, viele andere großartige Gebäude, nicht nur in Deutschland, dann ja, kann mir die Geschichtswissenschaft hier keine befriedigenden Antworten geben, sage ich immer wieder. Und ja, von Hohenzollern blickt man zu den Habsburgern, wo es eventuell nicht groß anders gelaufen ist. Irgendwer musste ja die Menschen in diese neue Welt führen. Und ich denke, da gab es die ein oder andere Lizenz. Und wir blicken nach Wien. Dort gab es im Jahr 1873 eine Exhibition, also eine dieser berühmten Weltausstellungen. Über die Wiener Weltausstellungen habe ich bis jetzt noch relativ wenig gehört. Könnte man ja tatsächlich mal einen eigenen, ein eigenes Video machen. Ja, für diejenigen, die sich da bemüßigt fühlen. Und hier noch ja, die Wiener Weltausstellung 1873 im Prater unter anderem stattgefunden. Hier natürlich alles nur temporär aufgestellt, klarerweise. Und ich finde es sehr, sehr interessant, was Wikipedia dazu sagt. Ja, es ist die Weltausstellung, oder die ja, Weltausstellung 1873 in Wien, war eine große Weltausstellung, die 1873 im österreich-ungarischen Hauptstadt Wien stattgefunden hat. Jetzt wird es interessant. Ihr Motto war Culture und Education, also Kultur und Erziehung. Ja, musste man Menschen damals erziehen, um ihnen gewisse Dinge beizubringen, wie die Dinge ab jetzt zu laufen haben? Tja, ich lasse einfach mal so stehen, diese Frage. Ich denke, der ein oder andere hat sich da inzwischen auch schon auf den Weg der Wahrheit gemacht. Hier eine kleine Zusammenfassung. Hier kann man auch über die Wiener Weltausstellung einiges finden, unter anderem auch Podcasts und so weiter. Der Situationsplan der Wiener Weltausstellung. Ja, schauen wir uns kurz an. Und ja, wie gesagt, wenn man da hineinkippt, es gibt so vieles und das ist eher ein Problem, weil man da einfach, ja, gemacht an sich auf, weil man hier einfach ja, vom Hundertsten ins Tausendste kommt und es so viel Material gibt, das da gewisse Fragen aufwirft. So, und wir waren in Deutschland, wir waren in Österreich, jetzt müssen wir natürlich auch noch in die Schweiz. Ich wollte die Schweizer Hauptstadt ein bisschen betrachten, nachdem wir Berlin und Wien jetzt angeschaut haben, und bin dann auf diesen Artikel gestoßen. Mir war es tatsächlich nicht bewusst. Ich dachte wirklich, Bern wäre die Hauptstadt, was aber von den Schweizern wohl nicht so gesehen wird. Ja, es ist, weshalb die Schweiz keine Hauptstadt hat und andere Fragen der Schweiz, die die Welt bewegen. Ja, man lernt nie aus. Ja, weshalb die Schweiz keine Hauptstadt, weil man da einfach Zürich, was damals schon ja wohl das Machtzentrum war, ein bisschen entlasten wollte, um das mal so zu formulieren. So, aber auch die Schweizer bieten natürlich wunderbare Architektur. Wir schauen jetzt keine Stadt an, sondern wir sind jetzt hier bei der Kathedrale in St. Gallen, ein UNESCO-Welterbe. Auch hier immer wieder die gleiche Architektur, immer wieder ja, die gleichen Elemente, die uns da gezeigt werden. Und ja, ich denke, eine solche Kirche lässt sich in ganz Europa wohl verorten. Wir haben hier ein Bild aus Mailand, der Mailänder Dom, wahrscheinlich eins der imposantesten Gebäude in ganz Europa überhaupt. Und ja, natürlich muss man da auch noch den Stephansdom, den Petersdom mit reinnehmen in Rom. Ja, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Unglaubliche architektonische Leistung, die eben meines Erachtens nicht nur auf die Großartigkeit der katholischen Kirche hinweist, sondern hier waren Mächte am Werk, die die tatsächliche Schönheit Gottes nicht nur in sich getragen haben, sondern diese auch wirklich künstlerisch und ja, technisch vor allem auch in die Realität tragen konnten. Und das Ganze in einem Ausmaß, in einem Maßstab, von dem wir heute nur träumen können. Tja, so, dann, wenn man diese alten Fotos betrachtet, kommt ab und zu das ein oder andere Überraschende auf. Hier haben wir die Villa, also die mexikanische Villa. Ich weiß nicht, in welchem Staat, in welchem Land sie steht. Aber ja, hier oben, ich weiß nicht, was fliegt ein Fisch, ein Walfisch, schaut ein bisschen so aus, ein Zeppelin, ich weiß es nicht. Auf viel dieser alten Fotos, wenn man genau hinschaut, wurde der Himmel retuschiert. Das heißt, man sieht hier diesen Vanilla Sky, nennt sich das, oder wird das in der alternativen Wissenschaft genannt. Und hier mal ein Foto, wo der Himmel eben nicht retuschiert wurde. Und ja, eventuell möchte man uns auch da das ein oder andere wären. Und auch hier ein Bogen, wenn man es unten sieht, der durchaus andeutet, dass es hier eventuell noch ein bisschen tiefer hinuntergehen könnte. Ja, ihr merkt, ich könnte stundenlang weitermachen. Hier haben wir einen Thread auf Twitter, auch da findet sich das ein oder andere über berühmte, zerstörte Bauwerke weltweit. Hier schöne Grafiken, die zeigen, wie man das sich heute vorstellen kann. Aber ja, auch da, also wie gesagt, wenn man so anfängt, sich mit alter Architektur zu beschäftigen, wird man ein Feld finden, das sehr, 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 sehr groß ist. Ja, und ein Element, das immer wieder auftaucht, ist eben die Zerstörung dieser alten Welt, die ja bis in die Neuzeit zu betrachten ist, also bis ins Hier und Heute. Hier haben wir Fotos von wunderschönen Gebäuden, bevor sie für immer durch die Geschichte verloren wurde. Also da kann man sich ganz vieles anschauen. Hier haben wir ja in Amsterdam, auch hier weltweit. Also Niedersachsen, Hildesheim, Detroit, Chicago. Ja. Hier sehen wir ein Postamt. Ein Postamt. Wie gesagt, so könnt ihr weitermachen. Schauen wir hier. Ja, das Waldorf Hotel und so weiter und so fort. Das alles zu Zeiten erbaut, in denen die Menschen, wie gesagt, hier immer noch mit Pferdekutschen unterwegs waren. Alles ganz normal. Ja, und dann habe ich hier noch ein Video, die Zerstörung der Kathedrale des Retters Jesus Christus in der heutigen Ukraine sogar. Und hier sehen wir, wie damals die Kommunisten, die Sowjetkommunisten, hier dafür verantwortlich waren, gewisse Zerstörungen einfach gemacht haben und ja, das wohl gewissen Kreisen weiter ein großes Anliegen, dass hier die alte Welt für ja die, die nach uns folgen, nicht mehr vorhanden sein wird. Wieso zerstört man eine solche Kirche? Und es soll den Gerüchten zufolge auch durchaus problematisch gewesen sein, weil es gar nicht so leicht war. Und hier dann nochmal, um das Ganze auch noch Deutschland zu bringen, die Ruinen des Stadtschlosses in Potsdam nach dem Krieg. Potsdam, ich habe mir auch ein paar Bilder angeschaut, unglaublich vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da natürlich viele, viele Zerstörungen durch den Krieg. Interessanterweise ähneln die Bilder dieser Zerstörungen, sich, wenn man jetzt Kriege nimmt, wenn man Erdbeben nimmt, wenn man den 11. September sich anschaut. Auch das muss natürlich ein Zufall sein. So, und dann nochmal ein kleiner Tweet, um dann ganz, ganz langsam wieder in die Jetztzeit zurückzukommen. Hier wird die Frage aufgeworfen, wie das alles sein kann. Hier heißt es, das wurde von Menschen gebaut, die nur mit Pferdewagen unterwegs sind. Ja, irgendwer lügt hier, wie gesagt. Baut heute ein solches Gebilde. Ich weiß nicht, wo das ist. Sieht ein bisschen nach Brasilien aus. Ja. Wenn ich mir die Topografie hier anschaue, sieht ein bisschen nach Südamerika auf alle Fälle aus. Ja, irgendwer wird schon gebaut haben. Nun gut, ja, sorry für diese kleine Exkursion. Ich konnte nicht anders. Ab und zu bekommt es mich da. Wir sind wieder ja, zurück beim Kampf um die Wahrheit. Und dieser Kampf um die Wahrheit betrifft eben nicht nur aktuelle Geschehnisse, sondern wie gerade angedeutet auch die Geschichte, die uns da ja, aufgetischt wurde. Das Ganze heißt ja nicht umsonst Geschichte. Noch viel treffender finde ich das Englische, den englischen Ausdruck History, also die His Story, also seine Geschichte oder die High Story, die große Geschichte, die hohe Geschichte. Ja, man mache sich die eigenen Gedanken. So, und damit kommen wir in den Gazastreifen. Ja, die Explosion im Gaza-Krankenhaus, der Krieg um die Wahrheit, wie gesagt, Medienmanipulation auf allen Seiten. Wir haben hier eine Nachricht von der Haaretz aus Israel. 17 Journalisten ja, sind in Israel, Gaza und im Libanon in der letzten Woche gestorben. Sind mal wieder die 17 aus irgendeinem Grund. Und ja, wenn es um Journalisten geht, dann geht es natürlich eben auch um Meinungsfreiheit. Pro-palästinensische Äußerungen, wie weit geht die Meinungsfreiheit? Ja, man ist sich ja weiterhin einig, dass man eben nicht alles sagen darf, wenn man ja vor allem die falsche Einstellung zu gewissen Dingen hat. Parolen wie From the River to the Sea, Palestine will be free, sind derzeit häufig auf Pro-Palästina-Demos zu hören. Sind sie strafbar? Wie weit geht die Meinungsfreiheit? Und was gilt im Arbeitsrecht? Also entweder es gibt Meinungsfreiheit oder es gibt eine eingeschränkte Meinungsfreiheit, aber wenn etwas eingeschränkt ist, dann kann ich nicht mehr von Freiheit sprechen, meines Erachtens. Also, und dann muss man immer noch unterscheiden. Mein Lieblingsvergleich. Meinungsfreiheit besteht natürlich, sagen darf man halt nicht alles. Nun gut, ihr merkt schon, wie hier die Dinge durcheinander gewürfelt werden. Ein gehöriges Stück Böswilligkeit, schlicht alles zu ignorieren, was Israel entlasten könnte. Ein Medienversagen wird hier von der Welt gesehen. Auch nach dem Massaker der Hamas sehen viele die Palästinenser nur als Opfer und Israels als Täter. Dieses antisemitische Trauerspiel ist besorgniserregend und zeigt, wie bereitwillig besonders die Linke in alte Muster zurückfällt. Ja, wunderbare Sache, man geht endlich aufeinander los, wenn es um Meinungen geht. Hier ist es sonst laut gegen rechts, beim Judenhass ganz leise. Ja, unser Autor wollte Statements prominenter Deutscher gegen Judenhass sammeln. Aber bis auf eine Influencerin und eine Klimaaktivistin ist keiner dazu bereit, es hagelt Absagen. Die, die sich sonst am lautesten gegen rechts äußern, schweigen lieber zu Antisemitismus. Ja, ihr merkt schon, es passt nicht mehr so ganz im Staat Dänemark. 137 Prominente für die Meinungsfreiheit gegen den industriellen Zensurkomplex, die Westminster Declaration. 137 Freiheitsfreunde aus der internationalen Wissenschafts-, Kultur- und Medienszene haben gerade die Westminster Declaration veröffentlicht. Darin rufen sie zur Verteidigung der Meinungsfreiheit und zum Kampf gegen willkürliche Zensur auf. Ihr merkt schon, das Thema wird größer und größer. Habt dann später noch einen kleinen ja, Spezial, Ausflug dazu vorbereitet. Wir sehen hier zum Beispiel, wie beide Seiten auf einmal, ja, die guten alten Nazi-Vergleiche bemühen, widerliche Hitlerrede von türkischen Politikern, ein Antisemitismus-Skandal auf dieser Seite und ja, ungefilterte Hamas-Propaganda bei Illner, die Dämonisierung Israels im ZDF, also auch hier, ja, zeigt man bei Tichy, auf welcher Seite man steht. So könnte man weitermachen. Baerbock will weitere 50 Millionen Euro in den Gazastreifen senden. Ist es schon Antisemitismus an der von der Hamas unterwanderte Organisation? Ja, und hier heißt es dann, der Vater eines IDF, also eines israelischen Armee-Reservisten, vergleicht die Hamas, die Brutalität der Hamas abstreiten mit dem Nazi-Propagandisten Josef Goebbels. Also, ja, man ist richtig gerade im ja, Beef-Modus, würde man es eventuell heute sagen, und schmeißt sich hier gegenseitig die Vorurteile vor die Füße. Und ja, da müssen wir natürlich jetzt auf etwas eingehen, was ich da ein bisschen vernachlässigt habe. Aber ja, irgendwann ist mir dann doch wie am Schuppen von den Augen gefallen. Wir blicken in den September, 18. September 2023, hier die Meldung von CNN. Benjamin Netanyahu fragt Elon Musk hier den Antisemitismus bei X, bei Twitter einzudämmen. Also wenige Wochen, vor diesem Angriff der Hamas war Netanjahu ganz bedacht darauf, dass bei Twitter nichts mehr gegen Juden gesagt werden darf, wie weit das auch geht, vor allem auch gegen den Staat Israel natürlich. Hier heißt es, Israels Netanjahu fragt Elon Musk, den Antisemitismus auf X zu bekämpfen. Muss natürlich ein Zufall sein, auch hier zeitlich keinerlei Zusammenhänge festzustellen. Ja, wir bleiben bei gewissen Fragen der Meinungsfreiheit. Nacht- und Nebelaktion zur Durchsetzung der Chatkontrolle stößt auf Widerstand. Ja, während die EU darauf drängt, die Chatkontrolle so schnell wie möglich durchzuboxen, formiert sich in immer mehr Mitgliedstaaten Widerstand gegen diesen datenschutzrechtlichen Albtraum. Zur Beeinflussung der Stimmung setzt EU-Kommissarin Johansson dann sogar auf dubiose Werbekampagnen. Ja, dann haben wir hier mal wieder einen Kraken. Brüssel plant einen gigantischen Datenkraken. In Kooperation mit ausgewählten privaten Konzernen sollen die Finanzströme der EU-Bürger bis ins Detail digital erfasst werden. Wunderbare Sache. Die Möglichkeiten des Machtmissbrauchs erscheinen fast uferlos. Ja, es geht weiterhin in eine Richtung. Ach, das hatten wir schon. Wo wir gerade bei gewissen Datenfragen sind. 23andMe, angeblich 4 Millionen weitere Genanalyse-Daten geleakt. Ja, alles gut. Und dann blicken wir ins Beste Deutschland aller Zeiten. Riesiger Überwachungsskandal. Nancy Faeser ließ mit Geheimdienstmethoden hunderte Abgeordnete ausforschen. Ja, für was wird man denn Innenministerin? Ja, unglaublich, was hier weiter präsentiert wird. Ja, zurück zu Musk, zum Digital Services Act. Musk widerspricht Business Insider Artikel über Rückzug aus EU, also alles ganz ruhig. X wird uns dann doch erhalten bleiben. Und ja, dazu nochmal ein Blick in die USA. Ein Demokrat aus New York City steht hinter einem Gesetz, das nun Hintergrundchecks für 3D-Printer notwendig macht. Also möchte diejenigen, die sich einen 3D-Drucker zulegen, auch entsprechend überprüft wissen. Nicht, dass da noch irgendwer illegale Dinge ausdruckt. Man möchte ja den Menschen weiter unter Kontrolle halten. So, ja, zurück zur Faeser und der Frage rund um Palästina. Ist unglaublich, was hier präsentiert wird. Ich habe da schon vom Drücken gewisser Knöpfe gesprochen. Und nun dürfen die Menschen aufeinander losgehen. Faeser will antisemitische Straftaten differenzierter erfassen. So. Die Bundesinnenministerin will künftig erfassen lassen, wenn antisemitische Straftaten einen ausländischen oder religiösen Hintergrund haben. Bisher fielen die meisten Delikte automatisch unter Rechts. Ach nein. Wie gesagt, man hat ja von langer Hand etwas vorbereitet, so scheint es zumindest. Und lässt das Ganze nun los. Immer mehr Zuwanderer, immer weniger Wohnungen führt natürlich nicht zu gewissen Konflikten innerhalb eines Landes. Dresden, eine Farce per se. Einheimische Familien müssen Asylbewerbern weichen. Und zwar hat ein Vermieter mehrere Familien aus einem Haus geschmissen, weil es angeblich abgerissen werden soll. Doch in Wirklichkeit kommen dort Asylbewerber unter. Ja, man bekommt es weiterhin gezeigt, was hier los ist. So, von Dresden nach München angekündigte Pro-Palästina-Demo am Samstag, also heute. Oberbürgermeister Reiter gibt Statement nach Treffen mit Münchner Muslimen ab. Ja, wird Deutschland weiter mehr und mehr zum Thema werden. Und damit müssen wir natürlich auch gleich nach Berlin, wo hier gemeldet wird, Staatsversagen an der Spree. Berlin ist eine gescheiterte Stadt. Die Ausschreitungen von Hamas-Anhängern in Berlin zeigen, die Polizei der Hauptstadt hat die Lage nicht mehr im Griff. Schuld ist ein umfassendes Staatsversagen. Berlin ist eine gescheiterte Stadt. Da haben wir es dann endlich schwarz auf weiß. Und auch das natürlich überhaupt nicht von langer Hand herbeigeführt. Ja, aktuelle Bilder gestern Abend. Alles normal in Berlin. Und das erst die zarten Blüten, die da zu sprießen beginnen. Ich denke, das Ganze hat noch lange, lange nicht seinen Eskalationshöhepunkt erreicht. Ja, Neukölln zu Gaza machen. Mehr als 170 mal wieder Festnahmen bei Ausschreitungen in Berlin. Alles ganz normal. Und ja, nicht nur Gaza war da aktiv, sondern auch der Zentralrat der Eritrea hat für den gestrigen Freitag eine Großdemo angekündigt. Der Wahnsinn greift weiter um sich. So, Und dann kann man hier bei der Tagesschau inzwischen schon fragen. Inzwischen ist es ja en vogue, sich da auch kritisch zu äußern. Wie radikal sind Palästinensergruppen in Deutschland? Hätte die Tagesschau vor einem Monat eine solche Frage gestellt, wäre sie wohl ins rechte Eck geschoben worden. Mehrere palästinensische Vereinigungen rücken ins Visier deutscher Sicherheitsbehörden. Welche gibt es, wie gefährlich sind sie und wie will die Regierung mit ihnen umgehen? Ja, nachdem man sie ja alle entsprechend eingeladen hat, wird man da doch einen Plan haben, denke ich. Ein Blick nach Brüssel. Der Terrorist, der dort zwei Schweden umgebracht hat, war in Tunesien zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt. Nur als kleiner Hinweis vielleicht, wer da so alles sich auf den Weg nach Europa gemacht hat. Aber ja, man darf natürlich nicht alle in einen Topf werfen. Antirassismus beauftragt über Demonstranten in Berlin-Neukölln. Es wird noch so richtig, richtig spaßig werden. Ja, ein Generalstreik auf der Sonnenallee. Die Welt dreht sich nicht nur um die Juden, heißt es hier. In Neukölln ist die Stimmung aufgeheizt. Am Freitag blieben nach einem Aufruf viele Geschäfte geschlossen. Sie solidarisieren sich mit den Palästinensern. Ja, und dann hat man da noch einen wunderbaren Vorschlag, um das Ganze auch wirklich dann zur Eskalation zu bringen. Antisemitismus in Deutschland, heißt es hier bei der Zeit. Union will Bekenntnis zu Israel zur Einbürgerungsvoraussetzung machen. Wer deutscher Staatsbürger werden will, soll sich zum Existenzrecht Israels bekennen, fordern Unionspolitiker. Geflüchtete Palästinenser wollen sie nicht aufnehmen. Ja, kann es sein, dass durch diese Forderung hier gewisse Kräfte noch mehr provoziert werden oder sogar werden sollen? Fragezeichen. Ja, jüdische Menschen gehen auf die Straße und haben Angst. Antisemitischer Terror. Irgendwann hieß es doch nie wieder. Und viele haben da in den letzten Jahren davor gewarnt. Wie gesagt, alles Rechte natürlich. Und nun darf man die Suppe auslöffeln, die man sich da selbst gekocht hat. Moscheen und Vereine heißt hier, Deutschland ist auch ein Rückzugsort für Extremisten. Nein, liebe Berliner Zeitung. Auch das eine völlig überraschende Aussage natürlich. Und ja, ein kleines Video. Arabische YouTuber rufen zum Krieg und der Zerstörung Deutschlands auf. Ja, ich denke, das muss ich nicht übersetzen, was da unten steht. Alles völlig überraschend. Alles von heute auf morgen geschehen. Da gab es keine Anzeichen jetzt über die letzten Jahre, dass sich da eventuell eine gewisse Radikalisierung entwickelt hat. Und ja, diese Meldung habe ich letzte Sendung angedeutet, hier nochmal schwarz auf weiß. Schottlands Regierungschef Yusuf fordert Umsiedlung von Gaza-Flüchtlingen. Ja, wie gesagt, wir haben weiterhin natürlich Platz. Und ja, dazu noch eine Aussage von Scholz. Wir lassen die Menschen in Gaza nicht allein. Eins muss man hier, glaube ich, nur zusammenrechnen. So, dann zurück nach Berlin. Polizeigewerkschaft spricht von einem religiösen Krieg auf Berlins Straßen. Wie gesagt, ich kann mich dann nur in meiner Überraschung wiederholen. Elon Musk findet da ebenfalls mal wieder klare Worte. Europa bewegt sich auf einen Bürgerkrieg zu, wenn man das denn noch Bürgerkrieg nennen möchte. Aber ich denke, die Entwicklung ist sehr, sehr klar. Hier nochmal Situation in Deutschland, wo ja das Ganze mehr und mehr Feuer fangen darf. So, wo wir beim Feuer sind. Eine brennende Lunte seit dem Ersten Weltkrieg. Der Nahost-Mittelost-Konflikt, eine brennende Lunte seit dem Ersten Weltkrieg. Wir sind schon auf die Balfour-Erklärung eingegangen, 1917, gewisse Beziehungen zu durchaus prominenten Familien und so weiter und so fort. Ich denke, da müssen wir uns hier nicht länger damit aufhalten. Jeder, der sich in den letzten Jahren oder jetzt auch aktuell nur ein Stündchen mit den Voraussetzungen geschichtlicher Natur auseinandergesetzt hat, der weiß, dass man hier durchaus gewisse Vorzeichen noch mit in die Betrachtung mit reinnehmen muss, um das Ganze vorsichtig auszudrücken. So, Judenhass oder Hass gegen Juden, auch in den USA größer, immer mehr ein Problem, auch das meines Erachtens nicht ganz zufällig. Eine amerikanische Überlebende einer der Hamas-Attacke auf diesem Musikfestival sieht nun in den USA nach ihrem Rückkehr anti-israelische Proteste und sagt dort auch, ich fühle mich nicht sicher. Wie gesagt, dort hat man sich nun etwas eingeschenkt, was man zumindest auf dieser Ebene nicht so schnell lösen können wird. Ein Sohn eines ehemaligen Hamas-Anführers bricht sein Schweigen über die Entscheidung, hier die Terrorgruppe zu denunzieren. Sie kümmern sich nicht um Palästinenser. Auch das eine Sache, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig bei dieser Betrachtung ist. Die Menschen sehen es in diesen Tagen, dass Organisationen wie die Hamas ihre eigenen Ziele haben und das Wohl der Menschen ist wohl nicht das Höchste. Und auch in Israel gibt es ja gewisse Stimmen auch von orthodoxen Juden, die sich eben nicht durch den Staat Israel repräsentiert fühlen, um das mal ebenfalls recht vorsichtig auszudrücken. Das ist das, was der Mensch erkennen muss. Das ist, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig. Dass die Interessen gewisser Gruppen eben nicht zum Wohle der Menschheit ausgelegt sind. Auch wenn man das natürlich an der Oberfläche vermuten mag. So, dann bleiben wir in den Vereinigten Staaten und blicken auf unseren guten Sleepy Joe, der das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten obsolet macht, sozusagen. Und immer wieder hier einen drunter setzt. Das Weiße Haus hat wohl die Identitäten von Spezials oder Special Forces in den Vereinigten Staaten oder der Vereinigten Staaten in Israel in einem Social Media Post auffliegen lassen. Also man hat hier einfach ein Bild gepostet, hat es inzwischen schon wieder gelöscht natürlich, das hier Spezialkommandos in Israel zeigt, hat die Fotos oder die Gesichter der Männer gezeigt, was natürlich nicht unbedingt zuträglich ist, wenn man hier Geheimoperationen durchführen möchte. Mal wieder ein kleiner Fauxpas von Sleepy Joe. Und ja, die Geschichte rund um die Maske, seine Chinballs, wie auch immer man die nennen möchte. Großes Thema auch in den Medien. Also die Maske verliert seine Elastizität. Joe Biden Verschwörung oder die Joe Bidens Kinnverschwörung breitet sich nach diesem Air Force One Interview eben aus. Wir haben es alle gesehen. Hier dieses Doppelkinn, wenn man es so nennen kann. Hier wird von einem Fehler der Maske gesprochen. Joe Bidens ungewöhnliches Kinn lässt Menschen nun an Verschwörungstheorien glauben und das Ganze sogar bei der Newsweek. Joe Bidens Kinn in Israel, im Israel-Video löst Verschwörungstheorien aus. Die Menschen wird so, also wir sagen immer, den Menschen muss es gezeigt werden, aber es ist kein Zeigen mehr, sondern es ist wirklich eins, ins Gesicht klatschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder, der hier den Show-Charakter nicht erkennt, der muss eventuell nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Weiteres kleines Beispiel gefällig. Hier heißt es, Bibi Netanyahu ist 1,84 Meter groß, Joe Biden 1,83 Meter. Und das Ganze geht sich hier nicht mehr aus, da Joe Biden hier eindeutig größer ist als Bibi Netanyahu. Natürlich kann man das alles wieder als Kleinigkeit abtun, aber wenn man all die Kleinigkeiten zusammennimmt, dann muss man hier wohl konstatieren, irgendetwas ist hier wohl falsch gelaufen weiterhin. So, und nun hat Israel bestätigt, die Hamas hat zwei US-Geiseln freigelassen. Joe Biden hat ja 100 Millionen US-Dollar an die Hamas bereitgestellt, haben wir im letzten Video gesehen. Das bedeutet, dass das eventuell 50 Millionen Dollar Lösegeld bedeutet pro Geisel, wenn man das mal so ganz plakativ berechnen möchte. So, Millionen in den Gazastreifen, Milliarden an Israel und auch noch an die Ukraine. Biden ruft Zelensky an, wobei hier eben die Rede jetzt gehalten hat, nachdem er wieder aus Israel zurückgekommen ist. Und Zelensky fordert weiterhin 60 Milliarden US-Dollar von der Ukraine. 10 Milliarden sollen an Israel gehen. Problem leider nur, ich bin in Deutschland darauf eingegangen, dass der Kongress nicht entscheidungsfähig ist in diesen Tagen und das dann eventuell noch ein bisschen warten oder auf sich warten lassen könnte. So, dann gibt es schon eine kleine Meuterei fast schon hier. Angestellte des State Departments sind bereit, hier gegen Biden zu meutern, da dieser Israel unterstützt auch hier wohl gewisse ideologische Probleme. Also ganz langsam, man ist sich nicht mehr einig und das ist meines Erachtens großes, großes Zeichen, dass hier der Fall wirklich kurz bevorsteht, wollte ich sagen, aber eigentlich sind wir da mittendrin. Zerfall ist ja ein Prozess und kein Zustand. Wie gesagt, da erleben wir momentan einen großen, großen Zusammenbruch. Und ja, dieser Zusammenbruch auch in Israel festzustellen, wo ziemlich verdeckt, ziemlich viel Protest gegen Netanjahu und die israelische Regierung vorgetragen wird. Im letzten Jahr viele, viele Proteste gesehen, haben wir immer wieder darüber berichtet. Aber auch jetzt sind viele, viele Israelis mit der Situation unzufrieden und geben Netanjahu die Schuld. Und wir haben auch immer wieder gewisse Vorwürfe gegen ihn gesehen, dass er da eben nicht entsprechend und schnell gehandelt hat. Und ja, es ist kein Zweifel, er muss gehen. Selbst die eigene Partei wendet sich gegen Netanjahu. Solange der Krieg gegen Hamas andauert, dürfte es auch in Netanjahus eigener Partei keine Revolte gegen den Ministerpräsidenten geben. Dennoch heißt es aus dem Likud, Netanjahu sei erledigt. Gott sei Dank haben wir ja eine Notstandsregierung etabliert. Und ja, hier geht's weiter bei der Haaretz. Die Scham oder die Schande, die auf Netanjahu folgen wird, wird sehr viel größer sein als wenn er schon im Vorfeld das Handtuch geschmissen hätte. Und ja, wo wir gerade bei Schande sind, viele betrachten, ist es auch ziemlich peinlich für eine Familie wie die Rothschilds, die hier für schlappe 62 Millionen ihre Familienschätze in einer Aktion in New York City nun losgeworden ist. Bin ich schon auf Eingang. Wie gesagt, 62 Millionen sind am Ende des Tages dabei rausgekommen. Wieso macht man das? Ja, und dann noch weitere Probleme, die sich zeigen. Israel hat zum Beispiel seinen Botschafter aus der Türkei abgezogen. Und was haben wir hier? Ja, zurück zu den Protesten. Aus einer Aussage eines israelischen Polizeichefs, wer gegen den Krieg protestiert, wird in den Gazastreifen geschickt. Auch so kann man natürlich einen gewissen Unmut noch unten halten. Aber ich denke, auch hier wird der Zeitpunkt kommen, wo das Ganze nicht mehr zu stoppen sein wird. So, auch auf Staatenebene scheint sich der Konflikt auszuweiten. Wie gesagt, ich bin da weiterhin optimistisch, sehe hier, dass gewisse Dinge abgearbeitet werden müssen und sehe auch, dass die Mächte, die momentan weltweit wahrscheinlich mit den meisten Einfluss haben, also Russland, China, Saudi-Arabien, Türkei und so weiter, vor allem in der Region, alle die gleichen Vorschlag machen, denn es wird sich wohl auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinauslaufen. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen gewissen Eskalationsmechanismen, sage ich mal, rund um Israel. Da heißt es, die USA, Großbritannien und Deutschland sagt ihren Bürgern, hier den Libanon zu verlassen, da sich die Spannungen in der Region steigern. Ähnliches kam ja auch von Mohammed bin Salman für alle Saudis. Und ja, wo wir gerade beim Libanon sind, Bundeswehrsoldaten zwischen den Fronten. Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht seine Soldaten im Libanon. Ich wusste gar nicht, dass deutsche Soldaten stationiert sind. Aber ja, schön, wahrscheinlich verteidigen sie dort unsere Freiheit. Wunderbare Sache. Und ja, auch nach Zypern wurden nun weitere Bundeswehrkräfte verlegt, um einen möglichen Evakuierungseinsatz durchführen zu können. Schritt für Schritt zieht man uns weiter rein. Ja, hier nochmal, deutsche Soldaten geraten zwischen Israel, Hisbollah, Fronten und müssen in Bunker flüchten. Ja, schön. Besser kann man sich das doch alles gar nicht ausmalen. So, Raketen- und Drohnenangriffe wurden auch auf eine US-Basis im Irak abgefeuert. Also ihr merkt schon, dieses Pulverfass Mittlerer Osten, das ja nicht ganz zufällig entstanden ist, kann sich innerhalb von wenigen Tagen ausweiten. Und dazu noch eine ominöse Nachricht aus dem Iran. Die Zeit ist vorbei, wie man das auch immer bewerten möchte. So, dann, die Zeit ist vorbei, auch in Russland, beziehungsweise im Krieg mit der Ukraine. Wie gesagt, heute glaube ich keine einzige Nachricht explizit mit der Ukraine zu tun. Bis auf diese ukrainische Vorstöße bei Cherson. Putin glaubt an Großangriff am Dnepro, wie gesagt. Wir werden sehen, wie lange das alles noch dauern darf. Und ja, um Russland und Israel nochmal zu verbinden, hier heißt es, Russland wird den Preis zahlen dafür, dass man Gaza unterstützt. Eine Aussage eines israelischen Beamten. Und ja, wo wir gerade bei Drohungen sind, Nordkorea droht USA mit einem nuklearen Präventivschlag. Mal wieder. Gefährlicher Moment. Rückt näher. Also Eskalationsstufen überall. Wie gesagt, der Dritte Weltkrieg in aller Munde. Ich sehe das weiter durchaus positiv. Lieber ein Ende mit Schrecken und so weiter. So, und dann haben wir hier einen israelischen Politiker, der seine Freunde bei der Attacke durch die Hamas verloren hat. Und er ruft nur dazu auf, die Bombardierung im Gazastreifen zu beenden. Eventuell wird er in Israel dann durchaus auch als ein Verräter angesehen werden. Und ja, diese Meldung wohl mit die entscheidendste, wenn es um den Nahostkonflikt geht, meines Erachtens. Israel hat sich als Ziel gesetzt, die Verantwortung für den Gazastreifen zu beenden. Die Aussage des israelischen Verteidigungsministers. Ja, und das würde bedeuten, dass der Gazastreifen wohl unter eine Fremdherrschaft anderer Natur gesetzt werden könnte. Gazastreifen soll unter arabische Treuhandschaft, heißt es hier. Die US-Diplomatie will die arabischen Staaten dafür gewinnen, direkte Verantwortung für die Zukunft des Gazastreifens zu übernehmen. Sofern musste man jedoch die Hamas loswerden. Ja, wir werden sehen, wie gesagt. Vor allem Bin Salman hat sich ja schon entsprechend geäußert. Ich habe ihn, der mächtige Saudi-Prinz, bricht sein Schweigen, um die Hamas zu verurteilen. Also wir sehen mehr und mehr, dass wirklich die Terrorgruppen, wenn man sie so nennen darf, hier exponiert werden. Und ja, hier erneut nach Xi, nach Putin, nach Erdogan, nun nach der saudische Kronprinz Bin Salman, der nun für eine Bildung einer Zwei-Staaten-Lösung eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967 fordert. Ich denke, ja, wenn wir uns eben ihn, Putin, Xi, Erdogan anhören, die sich alle einig sind, dann denke ich, dass es auch die Lösung sein wird, die man anstreben wird. So, ein Besuch aus dem Westen. Der britische Premier Sunak ist in Saudi-Arabien angekommen, nachdem Israel hier den Briten gesagt hat, er war auch in Israel, Sunak, dass man sich auf einen langen Krieg vorbereiten soll, hätte man wohl gern. Der chinesische Xi, Präsident Xi, ruft ebenfalls dazu auf, den Krieg zwischen Israel und Hamas zu beenden und ruft ebenfalls, wie schon gesagt, zu einer Zwei-Staaten-Lösung auf. Und ja, Putin, Xi haben sich ja in Peking getroffen und rufen zu einer alternativen Weltordnung auf. Ja, während Joe Biden hier einen brennenden Mittleren Osten wieder verlässt. Und ja, auch ein Wort von Joe Biden aus seiner Ansprache aus dem Oval Office jetzt gestern oder vorgestern. Ja, wir stehen am Wendepunkt der Geschichte. Einen Tag nach seiner Nahostreise wendet sich Joe Biden an das amerikanische Volk. Er will vereinen und überzeugen. Ja, die Amerikaner sehen ja inzwischen sehr, sehr klar, was los ist. Und ja, der nächste Vorwurf, die Liste ist inzwischen recht lang, aber nun wohl Anzeichen von direkter Korruption. James Comer, der Chef des Oversight-Komitees des Repräsentantenhauses, stellt gewisse Fragen über eine direkte Zahlung von 200.000 US-Dollar von James Biden an Joe Biden im Jahr 2018. Tja, wir werden sehen, wie weit das Spiel noch getrieben werden darf. Was haben wir hier? Ja, wir bleiben beim Geld. BRICS-Länder stoßen amerikanische Staatsanleihen ab. Auch da, der US-Dollar weiter am Sterben. Die Terrorattacken der Hamas natürlich auch Risiken für die Weltwirtschaft. Was birgt diese Tagen? Keine Risiken für die Weltwirtschaft. Der Chef der FED, Jerome Powell, sagt, dass eine starke Wirtschaft nun auch weitere Zinserhöhungen wohl bedürfen. Die Inflation ist immer noch zu hoch. Ich denke, dieses Problemchen wird sich nicht mehr lösen können. Und ja, da gab es in den letzten Tagen durchaus einen gewissen Anstieg beim Gold. Für diejenigen, die sie mehr glauben möchten. Überkonzentration. Aus diesem Grund horten die Zentralbanken der Welt so viel Gold wie nie zuvor. Gibt da böse bis böse Zungen, die behaupten, dass es manipuliert sei und Gold seit Jahren eigentlich unterbewertet. Ich teile diese Meinung durchaus. Allerdings weiß man beim Gold halt nicht so genau, wer wie viel tatsächlich hat. Soll uns nicht stören. Preis knallt Richtung 2000 Dollar rauf. Goldrausch, ja, knallt Richtung 2000 Dollar rauf. Ist meines Erachtens ein Witz, wenn man sich die Entwicklung seit 2011 anschaut. Dümpelt der Goldpreis zwischen 1,7 und 2000 Dollar hin und her und ja, ist nicht mal inflationsbereinigt. Also meines Erachtens, solange der Goldpreis nicht irgendwo bei 4.000, 5.000 Dollar liegt, ist da, kann man überhaupt nicht von hochknallen sprechen, ohne da jetzt schlüpfrig zu werden. Und ja, ähnlich schaut es mit Bitcoin aus. Das ist der Grund, wieso der Bitcoin-Preis jetzt erst die 30.000 US-Dollar wieder übertreten hat. Ja, ist er schon wieder ein bisschen runter. Aber ja, Gold und Bitcoin werden wohl ein kleines Rennen veranstalten, wenn es um die Ablösung hier gewisser finanzieller Mittel geht. Aber ja, ich halte mich da in Prognosen raus. Ich denke, jeder, der sich das Ganze wirklich tiefergehend anschaut, weiß, auf was er das setzen kann. So, ein Bitcoiner und Zentralbankgegner haben wir ja auch in Argentinien jetzt sitzen, der ungekämpfte, ich sag's mal so, ehemalige Rocker, Javier Milei, verspricht Argentinien wieder groß zu machen, sage ich mal so, wenn er als Präsident gewählt wird. Argentinien, ja, das Land des Geldes, vor 100 Jahren wohl eines der reichsten Länder der Welt. Und auch hier muss man sich nur die Architektur anschauen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich jemand, den man nicht haben möchte, haben wir schon gesehen. Und ja, hier eine kleine Aussage jetzt in einem Interview, heißt es, man muss erkennen, wer der wahre Feind ist. Der wahre Feind ist der Staat vom Präsidentschaftskandidaten. Und ja, ist jetzt noch einen drunter. Der Staat ist der Pädophile im Kindergarten. Und dieser Mann stellt sich morgen eben zur Wahl in Argentinien. Also morgen kann man diesen Mann in Argentinien zum Präsidenten wählen. Ja, der Staat ist der Pädophile im Kindergarten. Wie viel deutlicher kann man es denn noch sagen? So, und dann kommen wir zurück zu unserem wunderbaren Staat, also den Konstrukten, die uns da als Staat verkauft werden. In diesem Fall der EU. Digitales Geld oder Zahlsystem, was der digitale Euro bringen soll. Ja, die Europäische Zentralbank gibt grünes Licht für die nächsten Schritte hin zu einem digitalen Euro. Bevor er kommt, sind aber noch viele Fragen offen. Kritik kommt auch von den Bankenverbänden. Ja, die Banken merken es ganz langsam, dass sie da relativ überflüssig sein werden. Und hier heißt es vom Bundesbankvorstand, neuer Schub für die Digitalwährung, digitale Euro. Ja, wunderbare Sache, wunderbare Sache. Und ja, wo wir gerade beim Geld sind, Stuttgart 21 kostet noch einmal 614 Millionen Euro mehr. Ist eh schon wurscht. Und ja, da bleiben wir doch im Ländle sozusagen, blicken auf einen Tweet von der Harald Schmidt, Dirty Harry Originalparodie, ob es jetzt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wer heißt es, wie Anfänger ganz einfach Bitcoin kaufen. Wer noch nie etwas mit Bitcoin zu tun hatte, tut sich am Anfang ziemlich schwer, in das Thema Bitcoin einzusteigen. Relay wird hier empfohlen. Ja, ich lasse es mal hingestellt. Wer sich da mehr interessiert und da wirklich wissen will, wie man ja, da sicher agiert, dem empfehle ich unseren Bitcoin-Podcast. Es gibt eine Telegram-Gruppe und ja, wie gesagt, es ist auch für die Zukunft einiges schon in Vorbereitung, aber das werde ich präsentieren, wenn es dann soweit ist. So. Und nun, ja, kommen wir zu den prominenten Deutschen, nicht Harald Schmidt natürlich, sondern auch Karl Lauterbach, der ja hier dabei ist, nicht nur Deutschland, sondern die Welt zu retten. Wir sehen ihn. Lauterbach besorgt, WHO-Pandemievertrag könnte scheitern. Oh nein, wenn der Pandemievertrag im Mai nicht verabschiedet wird, dann könnte er für die immer verloren sein, erklärte Karl Lauterbach vor wenigen Tagen. Offenbar wehrt sich der globale Süden, die WHO-Reform könnte scheitern. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Die WHO drückt ihr Bedauern darüber aus, dass die Verbreitung von Fehlinformationen das Vertrauen in die Institutionen schwächt. Oh mein Gott, hätte man einfach nicht so viele Fehlinformationen verbreiten sollen vielleicht. Und hier ist dann strafrechtliche Untersuchung gegen WHO-Chef Tedros in seinem Heimatland. Eine Kampagne, die da in Äthiopien, wie es hier bei Bloomberg heißt, gegen den Chef der WHO angedacht ist. Ist doch, er will es doch auch nur richtig machen. So, wir kommen langsam zum Ende. Jemand, der es auch noch richtig machen will, ist Christian Drosten. Dieses Mal nächster Versuch, nächstes Virus. Christian Drosten forscht jetzt am MERS-Virus, und zwar mitten in Berlin in einem Labor, das nicht über die höchste Sicherheitsstufe verfügt. Ja, was kann schon schief gehen in diesen Tagen in Berlin? Ja, dann haben wir einen Faktenfuchs. Gott sei Dank gibt es die Faktenchecker weiterhin, die Fahne der Wahrheit hochhalten. Kein Hinweis auf Turbokrebs nach Corona-Impfung. Gott sei Dank, wir haben schon vermutet, dass da Zusammenhang besteht. Ja, dann heißt es hier weiter beim Bayerischen Rundfunk, schützen nicht nur vor Corona, warum Masken weiter sinnvoll sind. Ja, ich denke, Masken sind sehr, sehr sinnvoll, weil man dann auf den ersten Blick sieht, wie die Menschen gestrickt sind. Das ist einer der großen Vorteile der Corona-Pandemie gewesen, meines Erachtens, dass man es dann gleich erkannt hat, was man früher eventuell Jahre gebraucht hat. So, hier heißt es dann noch, Corona-Zahlen steigen, Variante zeigt sich mit ungewöhnlichen Symptomen. Ja, es wird Winter. Corona kommt wieder. Für all diejenigen, die sich noch an etwas festhalten wollen. So, und dann bleiben wir in Deutschland, bleiben wir bei unserer geliebten Regierung, die weiterhin hier wirklich fürs Volke agiert, nun eine Ausweitung der Lkw-Maut beschlossen hat, für den einen oder anderen tatsächlich der letzte Sargnagel für die deutsche Wirtschaft, die sich ja auch generell schon von Deutschland verabschiedet hat. Stimmung gekippt, Wirtschaft hat Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Da ist man wohl inzwischen nicht mehr ganz alleine, sage ich mal. Und ja, dann fragt hier Steffinchen, was ist hier los? Söder, Scholz soll FDP und die Grünen feuern. Die Union steht bereit. Ein Putsch innerhalb der deutschen Regierung. Ja, Friedrich Merz ist das Beste, was Kanzler Scholz passieren kann. Also nicht nur die Ampel, sondern auch die CDU bekommt in diesen Tagen tatsächlich das, was sie ja, verdient. Nämlich das Vertrauen der Menschen wird hier wieder aufgebaut. Und hier wird gefragt, gibt es einen Regierungswechsel? CSU-Chef Söder hat dem Kanzler eine große Koalition vorgeschlagen. Die Union sei bereit, auch als Juniorpartner. Ja, ich denke, eine große Koalition war stets das Beste, was der Bundesrepublik Deutschland passieren könnte. Und eventuell reaktiviert man ja auch einfach Mutti, die weiß, wie es läuft. So, und dann heißt es hier, um gewisse Versprechungen nochmal klar zu machen, Kampf gegen irreguläre Migration. Scholz will endlich im großen Stil abschieben. Ja, wird die das noch glauben. Und ja, wie zum Beweis, titelt hier die Tagesschau, Sammelabschiebung in den Irak gestartet. Ja, es ist nur eine, zwar soll eine zweite folgen, aber wenn man sich überlegt, wie viele Flugzeuge da täglich nach Deutschland kommen und wie viele dann rausgehen, ich lasse mal dahingestellt, weil diejenigen, die glauben, dass unsere Regierung da noch was machen kann. In Österreich gehen wir sogar schon einen Schritt weiter. Erweiterte Befugnisse für die Militärpolizei. Während ihres Assistenzeinsatzes wegen der hohen Terrorgefahr in Österreich haben Soldatinnen und Soldaten die gleichen Befugnisse wie die Polizei. Und ja, wir bleiben in Österreich ganz kurz, wo ein Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Kurz begonnen hat. Ja, Kurz bestreitet Falschaussage und zieht sich als Opfer. Ja, ein bisschen zugelegt hat er, ja, der Gute. Ist jetzt bei Peter Thiel in den Vereinigten Staaten angestellt gewesen zumindest. Weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Und dieser Peter Thiel, ebenfalls eigentlich Deutscher, ist oder war ein FBI-Informant, bis jetzt rausgekommen ist. Ja. Und dann noch ein Blick auf Jules Assange, der nun Ehrenbürger von Rom geworden ist. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein für heute. Noch ein paar Meldungen aus den höheren Sphären. Ein privater Pilot ist erfolgreich über die Area 51 in Nevada geflogen, ohne abgefangen worden zu sein. Ja, er wird nun entsprechend bestraft werden. Die USA haben Dutzende von UFO oder bekommen jeden Monat Dutzende von UFO-Meldungen. Auch da kündigt sich das eine oder andere an. Wir brauchen irgendwann eine neue große Story, wenn das Ganze hier in sich zusammenbricht. Und ja, so möchte die US-Regierung nun die Unterhaltungen oder die Diskussionen über UFOs aus dem Raum der Spekulationen, der Verschwörungstheorien nun in das Reich der Wissenschaften holen. Macht UFOs offiziell. Problem ist leider nur, und das Problem besteht eben nicht nur in den Vereinigten Staaten. Ja, viele, viele Amerikaner oder viele, viele Menschen weltweit verlieren leider ihr Vertrauen in die Wissenschaft. Das kann euch bei uns, bei mir hier nicht passieren. Ich vertraue weiter der Wissenschaft und auch nur den Medien, die sich für die Wahrheit einsetzen. Und da gibt es ja Gott sei Dank noch ganz, ganz viele im besten Deutschland aller Zeiten. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ein schönes Wochenende. Ich gehe jetzt in den Garten. Alles, alles Liebe, macht es gut. Der Sunny ist draußen.